Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, mit Micha.
Moin.
Und mit Matze.
Servus.
Na, ah, da sind wir wieder.
Ach, meine Güte.
Ja.
Guckt euch mal. Die gemütliche Runde zu dritt.
Es ist eine Woche rum und wir sind noch nicht weggespült worden. Wow.
Das ist ach, es ist halt April, nur weil der spielt halt verrückt, was das Wetter angeht, ne?
Ja, okay. Aber ich finde, ist das dieses Jahr nicht ein bisschen heftig?
Nö, naja, das kann, also nee, ich finde nicht, dass es jetzt groß anders ist. Es ist vielleicht ein bisschen wärmer als sonst, aber sonst, was Regen und so angeht und Temperaturumschwung, finde ich, ist es jetzt kein großer Unterschied. Zumindest ist bei mir nicht.
Ich sag mal so, mir tun alle Menschen leid, die an wetterbedingter Migräne leiden.
Oh ja. Mann,
der April kann mich gern haben. Guckt euch mal die Themenliste an. Da erfährt mir glatt ein Einspruch, euer Ehren. Gute Güte, haben wir viel aus dem Bereich Justiz dabei.
Naja, auch in Japan gibt es Verhandlungen und so, ne?
Ja, ja, klar. Aber heute müssen wir uns die Perücke mit den weißen Locken holen und den kleinen Holzhammer.
Nein.
Nicht? Okay, von mir aus
nein.
Nicht.
Ich habe so schön an meinem Hubschrauberlandeplatz auf dem Kopf gearbeitet. Da mache ich doch keine Perücke oben drauf.
Na gut, na gut.
Eieieiei. Ja gut, okay, dann fangen wir mal an. Allerdings fangen wir nicht mit Gericht an. Wir fangen erstmal was touristisch-technisches an, weil wir haben erstmal eine Warnung für euch. Und das ist tatsächlich eine Sache, wenn ihr über Booking.com ein Hotel in Japan gebucht habt, solltet ihr mal dringend kontrollieren, ob da noch alles in Ordnung ist. Es ist nämlich so, dass über 100 Hotels in Japan Opfer eines Phishing-Betruges geworden sind. Dabei wurden Kreditkarteninformationen von Kunden über das Portal gestohlen. Das ist halt so der typische Fall. Hotel kriegt halt eine E-Mail. E-Mail mit Link, da sollte man nicht draufklicken, tut man es, dann ja doof, Rechner verseucht. Dann wurden halt die Booking.com Login-Daten geklaut, man hat sich eingeloggt, man hat die ganzen Kundendaten im Prinzip geklaut und es gibt auch schon Meldungen, dass Kunden einiges an Geld verloren haben. Also da solltet ihr auf jeden Fall mal nachgucken, wenn ihr über Booking.com gebucht habt, sicher ist ja sicher.
Ja, das Schöne bei Kreditkarten ist tatsächlich, dass der Onus nicht bei dir liegt, sondern musst dich nur darum kümmern, dass du das meldest und sagst, das habe ich nicht abgebucht und dann muss sich die Kreditkartenfirma darum kümmern und du kriegst dein Geld zurück. Aber man muss schauen. Muss nachschauen.
Richtig, nachschauen sollte man auf jeden Fall. Das ist aber allgemein so eine ganz komische Masche, die seit 2022 ständig überall weltweit auftritt. Da gibt es eine ganze Welle und das ist also wirklich schon sehr, sehr heftig. Und da sollte man auf jeden Fall mal nachschauen. So, ebenfalls interessant für Touristen dürfte sein, dass Japan bald seine Regeln für den steuerfreien Einkauf verändert. Genau genommen verschärft. Und zwar ist es ja so, aktuell kann man halt Duty-Free-Shops für mehr, was war das, mehr als 5.000 Yen, also 30 Euro ungefähr, zollfreie Waren für den persönlichen Gebrauch und so weiter kaufen. Und dann wird man halt von der Verbrauchsteuer befreit. Also die muss man halt nicht bezahlen. Bedingung, man muss weniger als 6 Monate im Land sein. Mittlerweile ist daraus natürlich eine lustige Masche entstanden, denn sehr viele kaufen halt sehr viel, allerdings für gewerbmäßige Zwecke, sprich sie wollen es einfach weiterverkaufen und das findet man natürlich nicht so toll, weil da geht natürlich ordentlich Steuern flöten. Also Apple als Beispiel hat dafür so ordentlich von der Regierung als auf den Deckel bekommen und muss richtig heftig Steuern nachzahlen. Und jetzt ist es so, dass man halt sagt, okay, wir arbeiten jetzt an neuen verschärften Regeln. Darunter halt eben, dass man ab sofort in Duty-Free-Shops die Verbrauchsteuer zahlen muss und sie bei der Ausreise am Zoll wiederbekommt. Wie genau das ablaufen wird, das kann man noch nicht sagen. Aber das ist natürlich schon mal eine ganz schön krasse Änderung. Weitere werden noch kommen, aber die arbeiten wir halt bis Ende dieses Jahres aus. Und ab nächsten Jahr soll das Ganze in Kraft treten.
Ja klar, ich kann es mir gut vorstellen, dass einige Leute sich nicht den Heckmeck dann geben möchten, sondern einfach dann sagen, ja okay, dann habe ich es jetzt gekauft, das reicht auch schon und am Zoll vorbeigehen.
Ja gut, aber es wird im Pass registriert und wenn man vom Zoll den Pass vorzücken muss, dann ja.
Okay.
Kriegt er das ja sowieso mit. Ne? Ich weiß noch nicht, wie das läuft. Also ich denke mal nicht, dass man Bargeld in die Hand gedrückt bekommt. Das wäre auch ein bisschen sehr seltsam. Ich tippe mal drauf, da gibt es eine Überweisung oder so.
Ja, ich stelle es mir gerade so bildlich vor, dass du zum Zoll gehst und machst die Kasse auf. Ja, sie kriegen so und so viel zurück.
Nein, also das wäre dann... nee, ich glaube, da würden sich auch Banken weltweit irgendwann beschweren. So, verdammt, wir müssen so viel umtauschen. Vor allem Geldumtausch ist von Fremdwährung in die eigene Landeswährung kostet bei der Bank ordentlich Geld.
Ja, kenne ich noch. Den ganzen Kram.
Ja, wer kennt das nicht? Ja, also, ja, ich denke mal, das wird eine Überweisung oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall wird es kommen. Und dann war es das erstmal mit, ich gehe jetzt mal im Duty-Free und hole da das Gastgeschenk für die Familie oder irgendwie sowas. Nee, das läuft nicht mehr.
Das war ja bei einigen äußerst beliebt. Ich meine, logischerweise, es kommen einige Leute rüber nach Japan, um dort einzukaufen, weil halt gerade der Yen so günstig ist. Ne? Aber dann nehmen sie logischerweise auch gleich mal ein bisschen Duty-Free mit. Ne?
Ja, das, ich meine, ich kann es ja auch nachvollziehen. Ich würde es ja auch so machen. Ne?
Ja.
Warum auch nicht? Bietet sich ja an. Du findest ja an jedem Flughafen die ganzen Shops und so weiter. Aber ich finde das schon heftig, wenn man dann so mitbekommt, dass da Leute für 100 Millionen Yen mal eben Duty-Free einkaufen. Klar, da gehen natürlich ordentlich Steuern flöten.
Mhm.
Und deswegen muss da reagiert werden. Das Ganze ist jetzt schon seit über einem Jahr im Gespräch, wenn man halt gesehen hat, nee, also das geht echt nicht mehr. Und Japan will die Steuereinnahmen haben, was ich irgendwo verstehen kann. Das Land braucht Geld. Ist ja nicht umsonst ein bisschen verschuldet, ne? Vorsichtig ausgedrückt.
Jo.
Aber weil du gerade dabei bist, kommen dann viele gerade nach Japan. Ja, tatsächlich kommen gerade sehr viele nach Japan. Also im Prinzip kann man sagen, Japan wird gerade von Touristen überschwemmt. Denn im März waren es das erste Mal über 3 Millionen Menschen, die aus dem Ausland als Touristen nach Japan gekommen sind. Und das ist eindeutig ein neuer Rekord.
Erstaunlich, wie schnell es da wieder hin verschafft hat, ne?
Wundert mich jetzt nicht. Japan ist ein beliebtes Reiseziel.
Außerdem ist es gerade für Ausländer wahnsinnig günstig, in Japan shoppen zu gehen. Das ist natürlich ein riesiger Anreiz, ne?
Richtig, vor allen Dingen für Menschen aus Südkorea, denn das ist die größte Gruppe, gefolgt von Menschen aus Taiwan.
Hm. Also nicht China wie sonst eigentlich, ne?
Nein, China ist ja immer noch so diese, wie soll ich sagen, anti-japanische Stimmung. Wegen dem, hey, wir lassen mal ein bisschen Wasser von Fukushima ins Meer. Und das findet ja die Regierung in, naja, die Diktatur in China nicht so toll. Habe ich Diktatur genannt? Ach, na, sowas. Da ist ja momentan so ein bisschen Halligalli. Also es kommen auch wieder mehr Menschen aus China nach Japan. Aber die Zahl ist im Gegensatz zu den sonstigen Jahren eher minimal.
Das heißt, da ist noch mehr Potenzial, einiges mehr Potenzial dazu.
Also wenn sich die Reisezahlen aus China erholen, dann landen wir locker bei 4 Millionen?
Das ist natürlich krass, weil dann sind es so rasante Wachstumszahlen, dass das, weiß nicht, ob die japanische Tourismusindustrie das ihr stemmen kann. Ich meine, die ächzt ja jetzt schon ziemlich heftig, ne?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Trotz allem ist es halt so, wenn dieser Boom in dem Tempo fortgesetzt wird, dann könnte der Jahresrekord von 2019, da waren das 31,88 Millionen ausländische Touristen, locker überboten werden. Und ich meine, hey, die japanische Regierung hat sich bis zum Ziel gesetzt, bis 2025 jährlich 32 Millionen Touristen ins Land zu locken. Man weiß zwar nicht wahrscheinlich dann wohin mehr mit den Menschen, aber naja.
Früher war das Ziel tatsächlich sogar noch höher. Ich kann mich irgendwie erinnern, dass sie dann mal 40 Millionen geplant hatten. Ende der 2020er.
Nee, 40 Millionen sind geplant bis 2030.
Ah, okay, war das 2030. Auf jeden Fall, scheint auf jeden Fall nicht so unrealistisch zu sein. Das ist ungewohnt, weil viele von den Zahlen und Zielen, die Japan sich setzt, sind manchmal ein kleines bisschen hochgestochen. Ne?
Ja, aber wir wollen
das
ja erstmal nicht so sein.
Sehr zurückhaltend ausgedrückt. Ne?
Naja, es ist halt so, es ist eben einfach ein Wirtschaftsfaktor. Und es ist so, laut der japanischen Tourismusbehörde gaben Touristen zwischen Januar und März insgesamt 1,75 Billionen Yen, also ca. 10,6 Milliarden Euro in Japan aus. Und das ist auch der höchste Wert, der jemals in einem Quartal erzielt worden ist. Klar, das Geld will man haben.
Ja, jetzt könnte es besser gehen, weil als es anfing, dass Japan sich geöffnet hat von der ganzen Pandemie-Unsinn, dann hatten die ganzen Tourismusleute nicht so wirklich viel Geld in der Tasche. Die mussten ja auf dem hohlen Zahn leben für 2 Jahre lang, ne?
Yep.
Und jetzt hat, wenn so viele Leute kommen, werden die Kassen so langsam ein bisschen voller und dann kann man auch ausbauen. Dann kann man Leute anlocken, dort in dem Bereich zu arbeiten, indem man sagt, ich kann dir was Gescheites bezahlen.
Ja, aber Moment, wir reden hier von Unternehmen. Da ist es eher selten, dass dann gesagt wird, wir zahlen mehr. Also gerade in der Tourismusbranche ist das eigentlich wirklich sehr selten.
Also sie werden keine Wahl haben, wenn die Massen an den Toren stehen und sie keine Leute haben, um sie zu bedienen.
Naja, es gibt ja noch das andere Problem. Der Massentourismus ist ja für die Einwohner mittlerweile eine Belastung. Und wenn da nicht bald mal wirklich was passiert, dann Prostmahlzeit. Weil dann ist Japan vielleicht ein schönes Touristenland, aber definitiv kein tolles Land zum Wohnen.
Ja, da haben wir ja schon eine ganze Menge unterschiedliche Maßnahmen, die alle so in der Richtung von wegen, wir probieren aus, was am besten funktioniert, gerade laufen. Das heißt, Sie sind doch in der Versuchsphase. Das dauert noch, bis sie da richtig was gefunden hat, das richtig greift.
Das werden wir sehen, aber es werden wahrscheinlich auch noch die Städte allgemein reagieren. Also sprich, da werden wir noch sehr viel zu berichten haben. Übrigens, kleiner Funfact, im März sind 47.600 Menschen aus Deutschland nach Japan gereist.
Das ist auch eine Menge, ne?
Ist ein leichter Anstieg tatsächlich.
Mhm.
Ja, es geht voran. Auch die Deutschen, immer mehr Deutsche entdecken Japan für sich.
Schöne Sache.
So, dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit den ganzen Gerichtskrams. In der vergangenen Woche hat der erste Prozess wegen Racial Profiling gegen die Polizei in Japan begonnen. Darüber hatten wir schon mal gesprochen, dass drei Japaner mit ausländischen Vorfahren im Klage eingereicht haben. Das war im Januar, weil sie halt einen Verstoß gegen ihre Menschenrechte sehen. Denn das Problem ist, sie werden ständig im Prinzip von der Polizei angehalten, kontrolliert, weil sie anders aussehen. Das ist jetzt kein einzelnes Phänomen, sondern davon berichten immer mehr Menschen in Japan. Es gab ja auch schon mal eine Warnung der US-Botschaft, dass man da ein bisschen aufpassen soll. Und dagegen setzt man sich jetzt halt zur Wehr und sagt dem, Leute, das kann so einfach nicht sein. Wohlgemerkt, in Japan gibt es übrigens keine Antidiskriminierungsrichtlinien und auch keine Gesetze oder irgendwie sowas dagegen. Und die Polizei und die Regierung sagen, das gibt's bei uns nicht. Also wir wollen nur Verbrechen verhindern im Sinne der Bevölkerung.
Ja, es ist klar, dass man das gleich mal erstmal unter den Teppich schieben möchte. Und wenn es halt nicht mehr damit funktioniert, dann geht man halt zum nächsten Tor und sagt, ja, aber wir haben doch gar keine Regeln dafür, ihr könnt doch uns gar nicht belangen.
Ja, das Problem ist eigentlich dieser Gedanke dahinter, so nach dem Motto, ja, die Japaner, also nein, die begehen keine Verbrechen. Ja, das stimmt halt nicht. Haben wir gleich übrigens auch noch ein sehr lustiges Beispiel für. Man sollte vielleicht die Leute einfach gleich behandeln. Das ist irgendwie immer so ein ganz großer Fehler, den Justizbehörden oder beziehungsweise Legislative? Ach, ist ja auch egal. Judikative, das war's. Also das ist immer so ein ganz großer Fehler der Judikative, egal in welchem Land man eigentlich ist. Man geht immer so Ausländer. Ja, natürlich, wenn man lange genug in einem Teich fischt, dann wird irgendwann auch ein Fisch mal anbeißen. Aber davon auszugehen, dass alle Fische gleich da sind, ist ein bisschen falsch, weil man verkennt dann, dass es auch noch andere Teiche gibt, ne?
Ja, ich meine, die japanischen Experten sind sich da einig, ne? Die Anzahl an Verbrechen zwischen japanischstämmigen und Ausländern ist ungefähr gleich. Ist eigentlich dasselbe. Ja. Also Mensch ist Mensch, ne?
Ja, ich sag mal, Verbrechen kennt keine Nationalität.
Ja, ja.
So, und nur weil jetzt jemand Japaner ist, ist er nicht automatisch heilig. Das ist so ähnlich wie, wir hatten jetzt, glaube ich, ja hier auch gerade die Diskussion über die Kriminalitätsrate in Deutschland, wo dann auch wieder Ausländer hier, Ausländer da. Ja, liest man die Statistik aber mal richtig, dann ist es, es gibt Verbrechen. Natürlich auch Ausländer vergehen Verbrechen, aber komisch, da gibt es ja auch noch so dieses klitzekleine Erwähnung, dass auch deutsche Verbrechen begehen und das ist auch nicht gerade wenig. Und so, sich immer daran festzubeißen, ist halt so eine Sache. Die ist absolut verkehrt. Weil, wie gesagt, man verkennt damit wirklich die eigentlichen Probleme.
Ja, man kennt's ja. Das ist oft Teil von Politik. Aber hier ist es nicht wirklich Stimmungsmache. Ne? Es wird ja nicht von irgendjemandem extra dagegen gehetzt. Okay, klar, von Randgruppen, aber jetzt nicht unbedingt etwas, was im Wahlkampf oder so passieren würde, wie das zum Beispiel in Amerika dann der Fall ist. Ne? Das haben wir hier in Japan nicht. Ne? Das ist nur eine richtig dämliche Art und Weise, mit der Sache umzugehen, die sich da festgefahren hat. Ich kann mich auch erinnern, dass es mal Jahre gab, wo das nicht so wirklich ein Thema war, weil es nicht so weit verbreitet war bei der japanischen Polizei. Das hat irgendwie
nicht weit verbreitet, ne? Nicht. Das Thema hat einfach nur niemanden interessiert. Nachdem die US-Botschaft 2021 das erste Mal wirklich gewarnt hat, ab da wurde es ein ganz großes Thema.
Ja, klar.
Ab da haben wir gemerkt, übrigens auch die japanischen Medien angefangen, darüber zu berichten.
Ja, solange das niemand praktisch mitkriegt und es keine Auswirkungen auf den allgemeinen Ruf hat, ist es Japan meistens ziemlich egal, was hinter den Kulissen los ist.
Ganz genau. So, und es ist also erstmal ein sehr interessanter oder ein interessantes Verfahren. Ich bin wirklich mal gespannt, wie das ausgeht. Hinzu kommt, es könnte auch ein Meilenstein für Japan sein, denn man kennt ja Japan so immer als, es ist halt sehr freundlich, höflich etc. bla bla. und niedrige Kriminalitätsrate und so weiter und so fort. Aber gerade bei dem Thema merkt man halt eben auch, dass es sehr viel Aufmerksamkeit und breite Unterstützung bekommt tatsächlich. Also sehr, sehr viele Leute stimmen den dreien tatsächlich zu, die geklagt haben und sagen halt eben, ja, wir wissen von diesem Problem und ja, es gibt bei uns dieses Problem. Und wenn man halt bedenkt, dass Japan eigentlich ja mehr Ausländer anziehen möchte, ist das ziemlich blöd, wenn du da eine Polizei hast, die sich so dermaßen darauf stürzt, zu sagen, naja, also erstmal steht ja alle unter Generalverdacht. Das macht das Land nicht attraktiver, würde ich sagen.
Nee, das hilft nicht. Also ja, man hat ja immer wieder die zwei Richtungen. Ne? Die Regierung soll sich weniger einmischen oder die Regierung soll sich mehr einmischen. Ne? Entweder die Leute regeln das schon untereinander, die kommen irgendwann auf den richtigen Zweig, oder man muss nachhelfen. Und hier ist eindeutig, dass die nicht alleine auf den richtigen Zweig kommen. Die würden am liebsten einfach so weitermachen mit denselben Problemen. Ne? Und da muss halt eingestreitet werden.
Ja, kann man so sagen. Also wie gesagt, ich bin gespannt, was bei rauskommt. Wir werden ja auf jeden Fall drüber berichten und das garantiert auch im Podcast besprechen. So, eine weitere Sache, die auch wieder Ausländer betrifft, ist tatsächlich, dass die japanische Anwaltskanzlei mittlerweile die Ablehnung von ausländischen Schiedsrichtern bei Gericht kritisiert. Es ist nämlich so, in Japan werden ausländische Schiedsrichter immer noch von den Gerichten abgelehnt, obwohl es gar keine Vorschrift gibt, die besagt, dass man eine bestimmte Nationalität haben soll. Und das ist jetzt so, hört sich an, ja, mal wieso, Gericht ist doch Japan und so weiter, sollen sie halt Japaner nehmen? Ja, nee, nicht ganz, denn die Ablehnung führt nämlich dazu, dass Menschen, die nicht in Japan geboren wurden, bei Rechtsangelegenheiten wie zum Beispiel Scheidungen, Sorgerechtsstreitigkeiten oder Erbschaften tatsächlich benachteiligt werden. Und gerade beim Sorgerecht merkt man das übrigens immer wieder. Da gab es ja einige Sachen, zum Beispiel ganz groß medial aufgearbeitet wurde ein Fall eines Vaters aus Frankreich, der wirklich dafür gekämpft hat, dass er sein Kind sehen darf, nachdem seine japanische Frau sich mit den Kindern nach Japan abgeseilt hat. Er hat gnadenlos vor Gericht verloren. Und das ist natürlich blöd, um das mal vorsichtig auszudrücken. Also um es kurz zu erklären, ein Schiedsrichter kann von einem Gericht auf Antrag von einem der Parteien ernannt werden. Meistens sind es dann zwei oder drei. Und dabei geht es dann halt eben um eine Schlichtung herbeizuführen. So, und wie gesagt, es gibt keine Vorschrift, die die Staatsbürgerschaft oder beruflich irgendwas voraussetzt. So, ein Schiedsrichter wird grundsätzlich von den Anwaltskammern und bestimmten Organisationen vorgeschlagen. In der Regel sind das halt Anwälte oder Experten für bestimmte Rechtsfragen oder Themengebiete. Und das wird dann weitergeleitet von einem Gericht an den obersten Gerichtshof. Der prüft die Kandidaten und ernennt sie oder lehnt sie ab. Und in der Vergangenheit wurden eigentlich ausländische Kandidaten immer abgelehnt. Und das ist sehr blöd. Vor allem kommt es auch sehr häufig vor, dass es zum Beispiel ausgewählte Schiedsrichter nicht mal die Sprache sprechen von einer der beiden Parteien, was natürlich ziemlich blöd ist, und halt eben sagen, naja, da sitzt ein Ausländer, wir halten zu unseren Landsleuten. Und das kann natürlich nicht sein, weil das ist eindeutig Befangenheit.
Ja, das ist so blöd. Besonders, weil auf dem Papier sollte es ja eigentlich funktionieren. Ne? Mhm. Auf dem Papier ist ja nichts, was dagegen spricht. Aber die interpretieren sich das halt so rein auf eine Art und Weise, die wirklich ja schädigend ist. Ne? Ich meine, du hast ähnliche Sachen bei uns in Deutschland ja auch. Wenn du sagst, deutsche Amtssprache ist halt Deutsch, ne? Das muss so als Deutsch fertig ausgefüllt hinterlegt werden bei uns, sonst zählt's nicht. Tut es aber niemanden davon abhalten, dass du jemanden hast, der das für dich übersetzt, der dir dabei hilft oder sonst etwas. Ne?
Richtig.
Und hier sollte es eigentlich derselbe Fakt sein. Hier ist es eigentlich so gedacht, dass es dasselbe Situation ist, auf dem Papier zumindest, nur irgendwie dann bei den Gerichten, da hängt was schief.
Naja, der Verband der Anwaltskammern hat 2008 beim obersten Gerichtshof mal nachgefragt, warum eigentlich ständig Ausländer abgelehnt wurden. Oder abgelehnt werden. Und die Antwort war ganz einfach. Der Gerichtshof erklärte, dass Schiedsrichter als öffentliche Bedienstete gelten, die in der Ausübung von Verwaltungsbefugnissen oder an der nationalen Willensbildung beteiligt sind. Und deswegen kann man keine Ausländer akzeptieren. Das ist eine blöde Ausrede.
Das ist wirklich absoluter Blödsinn.
Ja. Ich meine, haben wir doch viele Gegenbeispiele in Japan auch überall, ne?
Ja. Also es führt halt wirklich auch zu einer Benachteiligung. Und das kann oder darf vor Gericht nicht sein. Man darf jetzt, also ich sag mal so, ich weiß, es gibt sehr viele, die denken, Japan hat jedes Recht dazu und so weiter. Ne? Wir kennen das ja, einige sind ja in Japan so dermaßen verliebt, die sind, ich weiß auch nicht, blind oder so? Naja, keine Ahnung. Das Problem ist aber halt nun mal, es gibt viele Ausländer, die zum Beispiel nach Japan einheiraten. ne, sind halt mit einem Japaner oder Japanerin verheiratet, kommen dann nach Japan. So, da stellt sich dann die Frage, okay, wenn ich jetzt aber einen Gerichtsverfahren verliere, was passiert zum Beispiel mit meinem Visa-Status oder auch mit dem Sorgerecht oder. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt überlegt, es gibt auch sehr viele Fälle, da ist der Partner, also der japanische Partner zum Beispiel, sehr gewalttätig. Und da will man natürlich von ihm wegkommen, verständlicherweise. Aber man möchte nicht gleich sein ganzes Leben verlieren. Und das passiert dann halt sehr, sehr häufig. Also da gibt es einige Fälle. Und das einfach nur, weil ein Schiedsrichter schlicht und ergreifend einfach weder die Sprache kannte noch sonst irgendwas. So, und wenn du dann bedenkst, das japanische Rechtssystem ist auch nicht unbedingt gerade einfach. Man kann jetzt nicht von einem Ausländer erwarten, dass er alles versteht. Weil, tut mir leid, aber das ist, man versteht ja schon als in Japan Geborener das Rechtssystem, ehrlich gesagt, meistens nicht wirklich. Das geht uns hier in Deutschland ja auch ähnlich.
Ja.
Ne? Steuerrecht und Strafrecht. Man versteht ein bisschen was, aber alles, nee. Es sei denn, man ist Anwalt oder Steuerberater. Und ich habe immer noch keine Ahnung, wie man Steuerberater werden kann. Aber naja, gut. Man kann also nicht erwarten, dass ein Ausländer das dann auch noch versteht. Also beim allerbesten Willen, nee. Und das darf einfach nicht sein.
Also ja, und die haben auch nicht wirklich, einen Fuß, wo sie draufstehen können. Also das Argument, das sie da bringen, ist einfach für die Miezekatze, ne?
Ja, dezent ausgedrückt.
Also das ist, sie haben sich daran gewöhnt, das so zu machen, ne? Und weil wir es sagen, ne, weil wir sozusagen die Macht hier in dem Bereich haben, wird das so gemacht. Das ist Arroganz. Das ist ein Problem der Arroganz. Ne?
Ja, es ist halt dieses nationalistische Denken. Ich will es als, nee, noch nicht mal nationalistisch, das ist eher so dieses, wir sind hier halt unter uns.
Funktioniert so nicht. Es sind über 3 Millionen Leute. Ja, funktioniert Leute
vor allem nicht in einem Land, wo man immer mehr arbeiten,
die aus und ausland sind.
Das ist der Punkt. Es funktioniert einfach nicht. Das Land ändert sich, Punkt. Und da man kann nicht von der Hand weisen, egal wie sehr man Japan jetzt liebt oder was auch immer, man kann nicht von der Hand weisen, dass Japan wirklich von Ausländern mittlerweile abhängig ist. Sie brauchen Menschen aus dem Ausland eben als Arbeitnehmer. So, ist ein Fakt, er ist unumstößlich. Selbst die Regierung erkennt das. Das erkennen immer mehr Stellen in Japan und das ist auch von der breiten Masse der Menschen mittlerweile akzeptiert. Es muss einfach sein, es geht nicht anders. Klar gibt es immer noch Grüppchen, die wehren sich dagegen. Ja gut, ich meine, es gibt immer ein paar Unbelehrbare, ne?
Ja, aber da muss man nicht unbedingt sofort gleich eine Baustelle aufmachen. Wenn es um Gerichtssachen geht, ist das schon dringender.
Ja. Das ist eben der Punkt. So, nächste Sache. Es gab nämlich noch eine Klage gegen die Benachrichtigung bei Todesurteilen. Die wurde allerdings abgewiesen. Da haben eben zwei Häftlinge der Todeszelle geklagt und dagegen protestiert, dass man in Japan wenige Stunden vor der Hinrichtung erst über die Vollstreckung des Urteils informiert wird. Was ja nicht so toll ist, denn das Ganze hat zwei Probleme. Erstens, man kann sich nicht vernünftig verabschieden von seinen Angehörigen. Und zum anderen, man kann auch nicht nochmal Klage, dass das die Vollstreckung ausgesetzt wird, innerhalb von so kurzer Zeit einreichen. Das klappt nicht. Das bearbeitet niemand, weil braucht nur mal Bearbeitungszeit. Es ist halt so, das gab es oder gibt es in Japan noch gar nicht so lange. Es wurde allerdings irgendwann 1960 ungefähr geändert, weil eben ein Häftling, der zum Tode verurteilt hat, nachdem er Tage vor seiner Hinrichtung benachrichtigt worden war, da hat es sich halt das Leben genommen. Und da hat man dann gesagt, okay, wir benachrichtigen jetzt erst 1 bis 2 Stunden vor der Vollstreckung.
Ja, aber das ist auch kein Argument. Der kann trotzdem innerhalb der 2 Stunden das Leben nehmen.
Ja, Moment, es wird noch besser. So, vor Gericht hatte die japanische Regierung argumentiert, dass es keine Gesetze oder Verordnung gibt, die die Benachrichtigungszeit regeln und erklärt, dass die Verfassung dem Verurteilten der Todeszelle nicht das Recht auf eine vorherige Benachrichtigung gewährt. Und das Gericht hat dem zugestimmt. Also weil es keine Regeln gibt, wird es halt so gemacht.
Ja, das ist auch wieder aus der Verantwortung rausgezogen, ne?
Ja.
Also das Problem ist nicht gelöst. Und es ist auch, das Argument ist ein Nullargument, ja. Mhm. Ja, also wenn der Selbstmord der Grund war, weil man ihn nicht hinrichten konnte, weil
Ganz ehrlich, tot ist tot.
Ja, okay, das ist auch noch ein Argument. Aber man kann sagen, dass der Akt der Hinrichtung selbst eine Bedeutung hat, ne? Dass dem Gesetz der Gerechtigkeit Genugung getan wurde, ne? Dass das sozusagen, also, weil man hat ja deswegen Gesetze gemacht, ne? Damit man keine persönlichen Vendettas mehr hat, keinerlei Blutfäden oder diesen Unsinn, sondern dass das von einem objektiven und unparteilichen kalten Rechtsstaat geregelt wird. Und wenn der Rechtsstaat es halt nicht tut, wenn der nicht das vollstreckt, dann fühlen sich die Leute, die betroffen wurden von zum Beispiel den Verbrechen dieser Todesinsassen, fühlen sich auch dann vernachlässigt, ne, vom Rechtsstaat. Das kann ich also schon verstehen, aber trotzdem ist es ein Nullargument, weil der kann sich, auch wenn du in 30 Minuten vorher das erst sagst, kann er sich trotzdem noch selbst das Leben nehmen, bevor er hingerechnet wird. Also das ist dämlich.
Also jetzt mal davon ab, dass ich die Todesstrafe absolut nicht befürworte und ich bin auch der Meinung, sie gehört weltweit abgeschafft.
Ja, ja, da bin ich dann
gleich mit gleichem Behandeln, tut mir leid, nee. Aber das lassen wir jetzt mal, das lassen wir beiseite. Auch diese Menschen haben noch Rechte.
Ja.
Wenn sich der Staat hinstellt und wirklich alle Rechte nimmt, eben weil du hast ein Verbrechen begangen, da ist zum Beispiel ein Mensch umgekommen, du wirst hingerichtet und jetzt hast du gar keine Rechte mehr. Nee, tut mir leid, man stellt sich nicht auf die gleiche Stufe. Der Punkt ist, zumindestens die Sache, dass man sich von Verwandten verabschiedet, sollte geregelt sein. Auch die Möglichkeit eines Einspruchs sollte geregelt sein. Klar, die Möglichkeit gibt es, aber wie gesagt, 1 bis 2 Stunden, das reicht nicht aus.
Ja, nee, also wenn man die gesetzlichen Vorgaben aushebelt, dann, ja, dann ist eindeutig, dass es falsch ist.
Und ich weiß, auch hier gibt es jetzt wieder das Argument, ja, aber das sind Todeskandidaten. Alles nachvollziehbar. Man muss aber auch bedenken, es erwischt auch mal die Falschen. Und die müssen die Möglichkeit haben, sich mit allen rechtlichen Mitteln dagegen zu wehren. Und das Recht ist ihnen hier im Prinzip, ja, es wird ihnen genommen.
Ist ein Fehlverhalten von den japanischen Justizbehörden da.
Richtig.
Auf jeden Fall.
Es ist übrigens so, dass noch weitere Klagen gegen die Todesstrafe, also genau genommen 2 Klagen gegen die Todesstrafe in dem Bezirksgericht Osaka anhängig sind. In einer Klage geht es darum, um das Erhängen, also sprich, dass die Methode einfach nicht in Ordnung ist. Und bei der zweiten und das Klage, und das finde ich sehr spannend, ist nämlich die Frage, ob die Hinrichtung während der Wiederaufnahme eines Verfahrens eigentlich gerechtfertigt ist. Denn tatsächlich ist es so, du kannst ein Verfahren anstreben und wenn das halt auch eröffnet wird, kann die Hinrichtung trotzdem stattfinden. Was eigentlich absolut unverständlich ist, wenn ich ehrlich bin.
Ja, also da so viele Baustellen plus zusätzlich, dass eigentlich Todesurteil nichts zu suchen hat in einer modernen Gesellschaft, das ist, ja.
Ja, es ist heftig. Ich meine, wie gesagt, ich verstehe, okay, Verbrechen oder manche müssen halt sehr schwer bestraft werden. Kann ich alles nachvollziehen. Ich verstehe teilweise auch Leute, also Befürworter von der Todesstrafe, wobei ich, wie gesagt, ich lehne sie ab. Ich kann das Gegenargument allerdings auch verstehen, aber Rechte darf man den Menschen trotzdem nicht nehmen.
Nee.
Weil dann ist man nicht besser in meinen Augen.
Eindeutig.
Ja. So, nächstes Urteil. Wir haben eine Rekordschadensersatzsumme, denn der Betreiber der illegalen Piraten-Manga-Webseite Mangamura ist zu 1,7 Milliarden Yen, also umgerechnet 10,3 Millionen Euro Schadensersatz verurteilt worden und die muss er jetzt an die Verlage Kadokawa, Shueisha und Shogakukan zahlen. Das ist tatsächlich die höchste Schadensersatz oder das höchste Schadensersatzurteil, was jemals in so einer Art von Fall in Japan festgelegt wurde.
Ja, das ist selbstverständlich ein Exempel, das
stattfindet. Ja, klar. Ist, ne? Ich meine, seien wir mal ehrlich, der ganze Fall, was Mangamura angeht, ist eigentlich nur ein Exempel durch und durch.
Ja, seine Anwälte haben ja argumentiert, dass der Betreiber ja im Prinzip eigentlich nicht wirklich damit Geld verdient hat. Also könnte man halt drüber reden, ob wie viel Schaden er jetzt eigentlich wirklich verursacht hat, weil ja, das ist halt eine gigantische Summe, die ja davon von ihm gefordert wird, ne?
Ja, ja, kann er nie im Leben bezahlen, darum geht's auch nicht, ne? Das ist denen sowas von furcht egal, wie viel Geld sie von dem bekommen. Hauptsache, man hat in die Welt laut und deutlich herausgeschrien, was einem erwartet, ne?
Also, man muss mal ehrlich sein, dass man versucht, sein geistiges Eigentum zu schützen, Mehr als verständlich. Ich wäre jetzt auch nicht begeistert, wenn jemand einfach unsere Texte klauen würde. Ja. Grüße gehen raus an die ganzen KI-Entwickler. Die Frage ist halt, ob der wirtschaftliche Schaden wirklich so hoch ist, wie die Verlage ihn betiteln. Der soll nämlich bei 320 Milliarden Yen liegen, also 1,9 Milliarden Euro. Das ist so eine Sache, weiß nicht. Also,
das ist eindeutig zu widerlegen, dass der niemals so hoch ist, wie die immer behaupten. Ja,
das ist der Punkt. Er ist schon ziemlich hoch angesetzt. Natürlich ist es illegal, eine Strafe muss auch definitiv sein, aber ich finde, das Verhältnis hier ist dann doch schon echt ein bisschen übertrieben. Klar, es geht um Exempel statuieren. Ja. Mangamura war ja die größte illegale Manga-Seite, die aus Japan raus betrieben worden ist. Aber die werden trotz allen Menschen davon nicht abhalten. Wer so eine Seite betreiben will, der betreibt sie. Es ist im Prinzip wie, ich habe jetzt keine Ahnung mehr, wie diese blöde Vieh heißt. Ne, ein Kopf abschlagen, zwei wachsen nach.
Die Hydra.
Hydra, danke, ja. Genau. und sie werden das Problem sowieso nicht ändern können. Hinzu kommt noch eine andere Sache. Verlage sind bekanntlich gierig. Denn sie kassieren wirklich tatsächlich auch so schon ordentlich Geld. Klar, sie haben auch Kosten, aber die Mangaka sehen eigentlich relativ wenig. Es sei denn, sie haben wirklich so einen Hit wie, weiß ich nicht, One Piece oder so. Klar, ich meine, Eiichiro Oda kriegt wahrscheinlich eine ordentliche Stange Geld. Aber so schon ein paar Ebenen darunter sieht das schon anders aus und die Arbeit ist ungefähr die gleiche. Also, so heilig sind die Verlage auch nicht, wie sie immer tun.
Ja, garantiert nicht.
Ja, das ist es eben nicht. Und, naja, gut. Aber trotz allem, er ist dazu verurteilt worden und, ja, es ist wohlgemerkt nicht die erste Geldstrafe. Er hat schon mal eine aufgebrummt bekommen, nämlich 10 Millionen Yen und 62,6 Millionen Yen an Steuernachzahlung, die er tätigen musste. Dazu wurde er auch verurteilt. Aber zumindest ist er wieder auf freien Fuß, denn der Betreiber hatte sich ja ursprünglich auf die Philippinen abgesetzt und wurde 2019 nach Japan ausgeliefert.
Meine Güte, der ganze Kram läuft schon eine Ewigkeit.
Ja, man sollte sich vielleicht gut überlegen, ob man so eine Seite betreibt, ne?
Naja.
Also ich bin ehrlich, ich persönlich würde Manga lieber eh in Buchform lesen. Ich mag es lieber, wenn ich irgendwann in der Hand halte, aber gut, naja. Man kann sich nicht alles kaufen, das Angebot ist nicht gerade klein, ne? Aber trotzdem, liebe Leute, kauft euch lieber die Bücher.
Ja, dasselbe auch mit Anime. Ich meine, wenn das jetzt nicht gerade ein Anime von 19 Schlag mich dröfzig ist, die seit 20 Jahren nirgendwo mehr auf DVD verfügbar ist, das ist eine Sache. Aber wenn das jetzt irgendeine Serie ist, die man auf irgendeinem Streamingdienst gucken kann, auch noch auf Deutsch, dann hat man eigentlich kein Recht dazu, das irgendwie zu stehlen und ist man auch nicht besser als alle anderen, ne?
Ja, definitiv. Aber man
also, muss
ein bisschen aufpassen mit den Worten, weil es ist ja nicht wirklich stehlen, das sagen halt gerne die Verlage.
Ja, na gut,
es ist
ja.
Illegale Kopien.
Also, ich sag's mal so, meine Meinung ist eigentlich ganz klar. Ja, wenn man die Möglichkeiten hat, sollte man auf jeden Fall zum Beispiel Crunchyroll oder wenn es da noch so alles gibt, abonnieren. Schadet nicht, Crunchyroll ist jetzt weiß Gott nicht der teuerste Dienst der Welt. Ich kann aber auch verstehen, dass einige das nicht können und keine andere Möglichkeit haben und das wahrscheinlich dann eben das nutzen, was sie dann eben, ich sag jetzt mal, kostenlos sehen können. Wie gesagt, auf der einen Seite kann ich es verstehen, auf der anderen Seite bin ich halt auch der Meinung, nee, sorry, Leute, bezahlt dafür Geld, weil klar, das geht auch an die Studios und so weiter, so gerade was Anime angeht natürlich. Und die müssen ja auch von irgendwas leben. Und man muss mal ehrlich sein, die Bezahlung ist eher beschissen für die Angestellten. Wäre schön, wenn sich daran was ändert. Solange, oder da hängt dann nur leider wieder hinterher, naja, es kommt halt nicht bei den Leuten an, die auch wirklich dran gearbeitet haben, sondern es geht erstmal natürlich an Studio, an die Studioinhaber und so weiter und so fort. Ist halt so ein zweischneidiges Schwert, aber trotz allem, man sollte sich schon eher auf legalen Wegen.
Ja, aber das Argument kannst du bei allen Dingen benutzen. Ich meine, bloß weil ich mir keine Klamotten, weiß ich nicht, von Louis Vuitton leisten kann oder jede Woche Shrimps essen kann, heißt das nicht, dass ich in den nächstbesten Laden gehe und die Sachen mir auch einstecke. Und das Argument, ja, das geht ja sowieso nicht an die Leute, die das praktisch genäht haben oder gefangen haben, ist genauso dumm. Also bloß weil ich mir etwas nicht leisten kann, ist es kein Argument, das auf illegalen Weg
zu bekommen. Ja, deswegen sage ich ja, ich verstehe die Argumentation. Also ich kann sie verstehen. Ich finde sie auch nicht gut, aber verstehen kann ich schon. Man sollte es halt nicht machen. Also man sollte es wirklich zweimal überdenken. Aber bei der Fülle an Angeboten und bei der Fülle vor allem gerade an Streamingdiensten, naja, also nicht jeder kann sich jeden Streamingdienst leisten, seien wir doch mal ehrlich.
Ja, ich habe das immer so gehandhabt, dass ich von mir aus sage, ich würde nicht mit Mistgabel und Fackel ausziehen.
Nein, ich auch nicht.
Wegen dem Thema.
Ich mach's nicht, aber nee, Missgabel und Fackel würde ich auch nicht machen. Ich hab Crunchyroll, das reicht mir.
Jo.
Da läuft genug.
Jo, ist wahr.
Definitiv. Wobei ich eigentlich so einen richtig, richtig großen, absolut genialen Anime mal wieder vermisse. Momentan ist mal das alles zum Beispiel, was so rauskommt. Aber okay, egal. Nächstes Gerichtsurteil. Ja, wir haben heute sehr viele Gerichtsurteile. Denn die Ainu haben einen Rechtsstreit um die Fangrechte von Lachs verloren. Die haben nämlich vor dem Bezirksgericht in Sapporo geklagt und argumentiert, dass sie seit Jahrhunderten oder ihre Vorfahren seit Jahrhunderten in einem bestimmten Fluss in Hokkaido grundsätzlich Lachs gefangen haben. So, das ist in Japan allerdings verboten. Also kommerzieller Lachsfang in in Flüssen darf man nicht. Bestandsschutz und so weiter und so fort. Und sie haben halt eben argumentiert, nein, das Recht haben wir von unseren Vorfahren geerbt.
Das ist ein kompliziertes Thema tatsächlich.
Ja. Also tatsächlich dürfen die Ainu Lachs für kulturelle Traditionen fangen. Das wurde ihnen schon eingeräumt, aber eben kommerziell ist nicht drin. Und das ist wurde jetzt halt auch gesagt, nein, dürft ihr nicht, das können wir nicht machen. Bestandsschutz geht halt vor.
Ist irgendwie lustig, dass man gerade darauf so pocht, weil sonst Japan der Bestandsschutz von Fischen eigentlich ziemlich Wurst ist.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Ne? Eigentlich ist es ein gutes Argument, wenn ihr nicht auf der anderen Seite euch total anders verhalten würdet.
Ja, so Walfang, Thunfisch und so.
Delfine, Hicks. Nein, also, so gesagt, es ist ein bisschen lächerlich, wenn man den Rest halt bedenkt. Bezieht man jetzt das natürlich nur auf diesen einen Fall, da hat die Regierung eigentlich schon recht. Und man muss auch mal ehrlich sein, Traditionen hin oder her, aber Traditionen ändern sich auch, weil sich einfach die Gesamtsituation ändert. Und kommerziell, ja, wofür eigentlich? Ist ja jetzt nicht so, dass es der Lachs weltweit knapp ist, ne?
Nee, ich denke auch nicht, dass die Ainu auf einmal eine gigantische Industrie da rausziehen wollten. Die wollten den halt nur auf dem Markt bei sich verkaufen können, den Lachs, weißt du?
Wahrscheinlich.
Ja, und das ist natürlich, weil es halt so ungleichmäßig ist, ne, im Sinne von wegen an einer Stelle guckt man weg, an der anderen haut man hier drauf, wirkt dann dieses Urteil so, als hätten die Gerichte gesagt, oh, ihr seid aber keine große Marktbereich, ne, keine große Industrie, keine große Fischereiindustrie, also dürft ihr das nicht.
Ja, mehr oder weniger. Also es ist eigentlich eher tatsächlich, dass sie sich der Argumentation der Regierung folgt und eben sagt, nee, Bestandsschutz ist halt wichtig in dem Moment. Ja, sie haben ja auch irgendwo recht, Bestandsschutz ist nun mal wichtig.
Ach Gott, da haben die Kleinen keine Chance.
Nö, schlicht und ergreifend nicht.
Aber das ist nicht immer so. Ab und zu mal werden Leute auch entschädigt, auch wenn es, was weiß ich, wie viele Jahrzehnte zu spät ist, ne? Wir haben ja noch ein Gerichtsurteil wegen der Minamata-Krankheit. Haben wir eigentlich schon mal drüber geredet?
Ja, ich glaube, wir haben darüber schon geredet. Obwohl, so sicher bin ich mir jetzt eigentlich gar nicht. Es ist auch ein sehr kompliziertes Thema. Also es ist so, also die Minamata-Krankheit wurde 1956 offiziell in Japan bestätigt. Und zwar geht es darum, dass ein Chemieunternehmen Methylquecksilber in einem Stück Meer abgelassen hat.
Ja.
Ja, oder in einem Fluss. Und das hat die Shionari-Küste komplett verseucht. So, also die Menschen, die halt von gefangenem Fischstock gegessen haben, wurden halt krank. Und das nennt sich Minamata-Krankheit. Die wurde halt 1956 offiziell bestätigt. Das Unternehmen hat aber die Einleitung von diesen Industrieabfällen erst 1968 eingestellt, als die Behörden erkannten, dass es sich um einen massiven Fall von Umweltverschmutzung handelt. Und in Japan sind seitdem etwa 3000 Menschen an der Minamata-Krankheit erkrankt. Und nach dem Gesetz über Entschädigung für gesundheitliche Schäden durch Umweltverschmutzung registriert. Und damit haben sie halt Anspruch auf medizinische und auch auf andere Leistungen. Das Problem ist, dass eben nicht alle der etwa 10.000 Opfer registriert sind. Weil die Regierung hat nämlich irgendwann einfach gesagt, das wird uns zu teuer und hat 2009 im Rahmen eines Gesetzes über Sondermaßnahmen eine Pauschalzahlung von 2,1 Millionen Yen und die Übernahme der Teilkosten für die medizinische Behandlung festgesetzt. Es gibt aber insgesamt 55.000 anspruchsberechtigte Menschen. Und davon wurden 9.600 nicht berücksichtigt. Denn mit diesem Gesetz wurde einfach eine Linie durch das Wohngebiet gezogen. Eine Seite nicht förderfähig, die andere Seite förderfähig. Mhm. Und dagegen klagen halt immer mehr Menschen. In dem Fall hier haben 47 Menschen geklagt und 46 Menschen haben Recht bekommen. Und da muss jetzt halt das Unternehmen bzw. das Nachfolgeunternehmen jetzt Schadensersatz zahlen. Und zwar circa, was waren das? 53.000 Euro oder irgendwie so in dem Dreh. Mhm. Aber gleichzeitig hatten die auch gegen die japanische Regierung geklagt, weil sie gesagt haben, hey Leute, das da ist einfach unfair, was ihr da gemacht habt. Das wurde abgeschmettert und da wurde vollumfänglich der Regierung Recht gegeben, dass eben diese Grenze, die gezogen worden ist, rechtlich ist.
Oh.
Und die Regierung argumentierte übrigens, dass bei allen Klägern diese Krankheit nicht von dieser Einleitung, also von der Umweltverschmutzung kommt, denn es ist unwahrscheinlich einfach, dass sie so viel Fisch noch gegessen haben, um das zu kriegen. Das Gericht sah das halt eben bei 26 nicht als erwiesen an, aber beim Rest schon. Und damit hat man der Regierung zugestimmt.
Also, aber wenn halt so die Hälfte der Kläger auf jeden Fall das Problem hatten, ja, dann ist es irgendwie so, ne, einfach zu sagen, es ist unwahrscheinlich, bei 50% Trefferquote ist es nicht so unwahrscheinlich.
Ja, sagen wir mal so, eigentlich kann man schon froh sein, dass hier überhaupt ein paar Leute anerkannt worden sind, weil normalerweise folgen Gerichte traditionell nicht eher der japanischen Regierung.
Ja. Oh Mann, ey, die Minamata-Krankheit ist eine der größten Skandale und Umweltverschmutzungen in der ganzen Geschichte Japans. Und da gibt's auch einen Film drüber, so viel ich weiß, ne?
Mhm. Ja. Wobei, eigentlich finde ich es immer so komisch, dass man daraus rechtlich eigentlich. Normal. Ich finde es eigentlich komisch, dass man daraus wirklich eine Krankheit gemacht hat, weil eigentlich ist es nichts anderes als die Folgeerscheinungen von einer extrem schweren Quecksilbervergiftung.
Ja.
Deswegen ist es sehr faszinierend, dass das im Prinzip so gigantisch war mit den Auswirkungen, dass man den Opfern davon eine eigene Krankheit praktisch zugeordnet hat, weil es so viele Leute waren, die davon betroffen sind.
Ja, klar.
Das ist öfters passiert in der Geschichte, besonders als dann Japan anfing, so seinen Wirtschaftsboom zu haben in den 60ern und 70ern. Da gibt es unterschiedliche Krankheiten, die da passiert sind, wie zum Beispiel Itaibio und andere Sachen. Es ist eigentlich ein hässlicher Abschnitt der Geschichte. Dass es erst jetzt halbwegs aufgearbeitet wird, ist auch sehr, sehr traurig, dass es so lange dauert.
Naja, ja, ich meine, mal ganz doof gesagt, was solche Krankheiten oder Folgen von Umweltverschmutzung in Anführungsstrichen angeht, da muss man sich ja einfach nur mal nach zum Beispiel Hokkaido schauen. Auch da haben sie ja immer mehr dafür getan, um eben die Hilfe für betroffene Menschen tatsächlich zu kürzen. Also zum Beispiel wie war das hier, die Arztbehandlung? Also gibt es eine Vorsorgeuntersuchung, die muss mittlerweile selbst gezahlt werden. Gleiches übrigens auch für die Menschen in Fukushima, die evakuiert werden mussten, weil sie zu nah am Atomkraftwerk leben oder gelebt haben. Auch da hat man immer mehr gekürzt und so nach dem Motto, ja Leute, sorry, aber das ist jetzt Jahre her, damit können wir jetzt auch mal aufhören, ne? Blöd ist halt, die Betroffenen hören dann nicht schlagartig auf, betroffen zu sein.
Nee. Aber ganz ehrlich, wenn man sich das alles betrachtet, wie es auch sonst immer läuft und laufen kann, dann ist das eigentlich schon ein positives Gerichtsurteil hier, weil da sind ja andere Urteile dieser Art teilweise komplett abgewiesen worden. Ja. Ne?
Also gerade auch was Fukushima angeht zum Beispiel, haben mehrere Gruppen geklagt und alle Klagen wurden abgeschmettert.
Dann soll man froh sein, dass hier wenigstens ein bisschen was durchgegangen ist.
In dem Fall ja.
Ja.
So, Japan ist heiß, wissen wir, ist jetzt nichts Neues, aber Japan hatte letztes Jahr auch Rekordtemperaturen, wissen wir auch, ist auch nichts Neues, aber jetzt steht auch fest, dass die Meerestemperaturen in Japan auf einem Rekordhoch bleiben. Das ist nicht gut, denn die Meerestemperaturen vor dem japanischen Archipel haben zum dritten Mal in Folge von Juni bis Februar tatsächlich eine Rekordhöhe erreicht und zwar ein Grad höher als normal. Bis August 2023, von September, November und Dezember bis Februar, Lag die Meerestemperatur 1,9 bzw. 1,1 Grad über den Durchschnitt. Besonders an der Ostküste war das sehr deutlich spürbar. Das hat natürlich Auswirkungen, die nicht gut sind. Zum Beispiel für die Fischindustrie, logischerweise, weil wenn das Meer wärmer wird, dann haben die Fischbestände ein Problem. Hinzu kommt, laut der Fischereibehörde werden auch immer mehr Fische gefangen, die vorher gar nicht heimisch waren. Die fühlen sich halt eher wärmere Temperaturen wohl. Zum anderen ist es natürlich für die gesamte Meeresökonomie ziemlich doof. Und es wird auch davon ausgegangen, dass die hohen Temperaturen im Japan bleiben werden, beziehungsweise vor dem japanischen Archipel und noch weiter ansteigen, weil man ja dieses Jahr mit einem sehr heißen Sommer rechnet.
Ja, aber die Meeresströmungen sind nicht unbedingt immer nur von dem heißen Sommer in Japan beeinflusst, sondern von den ganzen Klimaveränderungen auf der ganzen Welt. Ne? Und hier ist ja die Meeresströmung ausschlaggebend. Nur weil die Sonne drauf scheint, wärmt sich deswegen das Wasser nicht so auf.
Nein, natürlich nicht. Das hat was mit den Strömungen zu tun. Und zwar geht es um den schwarzen Strom. Eine warme Strömung, die normalerweise von Süden nach Norden fließt. Und die hat eben ihre Richtung geändert und fließt nun entlang der nordöstlichen Küste der Tohoku-Region anstatt nach Osten. Und das sorgt halt eben für eine Erwärmung.
Ja. Da kann man nichts machen. Da hat man nur den Mist halt dann am Ende übrig.
Ja, ungefähr so. Wie gesagt, für die Fischer nicht sehr gut. Es gibt natürlich einige, die freuen sich wahrscheinlich über warmes Wasser, aber ja, die Industrie guckt halt ziemlich doof in die Röhre. So, und weil wir schon gerade bei der Wirtschaft sind, kommen wir mal weiter. Denn Google wurde verklagt, und zwar von Ärzten. Und der Fall ist besonders, sonst würden wir es nicht erwähnen. Es geht nämlich tatsächlich um die Bewertung auf Google Maps. Da sind einige überhaupt nicht mit einverstanden. Aber sie verklagen nicht denjenigen, der bewertet hat, was der Normalfall tatsächlich ist. Nee, sie gehen direkt an Google ran, weil sie einfach die Schnauze voll haben. Und zwar aus mehreren Gründen. Also zum einen, sie wollen einmal aufzeigen, wie gefährlich das System der Bewertung bei Google Maps ist. Und ja, das kann verdammt geschäftsschädigend sein. Da gibt es eine ganze Industrie, die sorgt für schlechte Bewertungen, die man sich kaufen kann. So nach dem Motto, die Konkurrenz kegel ich mal aus dem Web. Und zum anderen, weil dieser Konzern überhaupt nicht gesprächsbereit ist. Wir haben nämlich versucht, im Vorfeld erstmal mit Google zu reden, wurden aber grundsätzlich abgeschmettert. Und jetzt haben sie halt gesagt, nee, es reicht, weil wir können nichts machen. Wir können zum Beispiel uns auch nicht online hinstellen und gegenargumentieren, wenn jemand unsere Klinik oder so schlecht bewertet, weil wir ja das Schweigerecht haben, also können wir darauf gar nicht eingehen. So, und jetzt wird er geklagt dagegen, gegen eben diese unfaire Art der Bewertung.
Interessant. Ich kann mir zum Beispiel jetzt gar nicht ausrechnen, wie deren Chancen bei den Sachen sind.
Tatsächlich ziemlich gut.
Ja.
Weil das die Bewertungssysteme von Google, Amazon und was es nicht alles gibt, sind sowieso schon seit Jahren in der Kritik. Es ist ja jetzt nicht ein Geheimnis, dass schlechte Bewertungen folgen, auch wenn man zum Beispiel einen Laden gar nicht besucht hat. Das ist so ein System. Ich meine, uns hat mal jemand bewertet, weil ich war vor der Redaktion, habe keinen Kaffee angeboten bekommen. Bumm, ein Stern. Wo ich mir so dachte, ja toll, hättest mal geklingelt, hättest auch einen Kaffee gekriegt, du Witzbold. Aber das kann ich halt drunter schreiben. Ein Arzt kann das aber nicht, weil wie soll er das machen? Er kann ja nicht sagen, ja, sie waren ja zur, weiß ich nicht, Darmspiegelung da und ich kann nichts dafür, wenn ihr Hintern zugeklemmt ist, weil halt ein Furunkel da alles blockiert. Das ist ja nun mal Schweigepflicht, das dürfen Ärzte halt nicht. So, und es ist halt so, dass diese Praxis, wie gesagt, allgemein in der Kritik ist, auch in Japan sehr stark sogar mittlerweile in der Kritik, weil es auch immer wieder zu Geschäftsschädigungen führt. Und allgemein hat man Google ein bisschen so auf dem Kieker und möchte den Konzern auch nicht mehr ganz so einfach davonkommen lassen, also sprich machen lassen, was er will, weil das ist meistens ja so. Und da kann das schon erfolgreich sein.
Meine Frage ist nur, wie will man das Problem lösen? Ich meine, denn theoretisch müsste man ja irgendwie verifizieren, dass jeder, der da eine Bewertung schreibt, auch dann irgendwie Patient ist. Aber das geht ja trotzdem, selbst wenn man das irgendwie verifizieren kann, also dass praktisch nur wirkliche, richtige, ehrliche Bewertungen entstehen können, dann können die sich trotzdem beschweren, wenn da irgendjemand Bullshit erzieht. Die dürfen sich ja trotzdem nicht wehren, weil sie immer noch Ärzte sind. Das ist ja egal, was das für ein System ist.
Ja, aber der Punkt ist doch der, das ist Googles Problem. Google macht das Angebot für alle verfügbar. Dann muss Google sich darum kümmern, dass die Bewertungen auch vernünftig sind. Das ist nicht das Problem der Ärzte. Punkt. Weil Google verdient damit ja Geld. Ne? Also jetzt nicht, weil eine Bewertung geschrieben worden ist, sondern mit der Werbung, die dann halt noch zusätzlich eingeblendet wird. So, also sie bieten den Dienst an, also muss sich auch der Dienstleister darum kümmern. So einfach ist das. Und Google stiehlt sich ständig aus der Verantwortung. Das ist ja nicht nur bei dem Thema, das hast du ja überall. Google ist einer der ersten, die sich wunderbar aus Verantwortung stehlen.
Ist aber so ein Standard, gell? Ne? Wir übernehmen keine Haftung für bla bla bla, was auf unseren Plattformen passiert.
Ne? Wir schicken zur Not lieber Lobbyisten los. Boing. Aber wie gesagt, das ist nicht das Problem von jemandem, der einfach ein Unternehmen stellt. Vor allen Dingen ist es ja so, die Unternehmen registrieren. Also man kann sich registrieren bei Google Maps, aber viele machen es gar nicht. Die werden einfach so gelistet. Das ist gleich wie Trustpilot, glaube ich, heißen die. Du kannst einfach bewerten, auch wenn das Unternehmen sich gar nicht angemeldet hat. So, und das kontrolliert einfach keiner.
Tja. Ja, du könntest es ein bisschen schon einschränken. Google könnte ein wenig machen, was die Sachen angeht, ne? Ich meine, es gibt ja auch Regeln auf bestimmten Foren, dass du nicht einfach so Beiträge teilen kannst oder irgendwas reinschreiben kannst, wenn nicht dein Konto so und so alt ist. Ne? Also du kannst nicht einfach dir ein Konto machen, um dann Müll zu posten.
Ja, oder man könnte zumindest eine genaue Verifikation einführen, um halt eben die ID gespeichert zu haben. Ich meine, Google hat die Daten ja im Prinzip sowieso, um die dann schneller rausgeben zu können oder so. Aber naja, ich meine, im Großen und Ganzen, wie sie es machen, ist eigentlich egal. Wenn sie verurteilt werden, dann müssen sie was unternehmen, was wahrscheinlich dazu führt, dass sie einfach die Bewertung abschalten werden.
Ja, stimmt.
Aber gut, wenn sie halt keine andere Möglichkeit haben, das zu machen, dann sollen sie halt abschalten. Immer noch besser, als zuzulassen, dass halt Unternehmen pleite gehen, nur weil sie schlechte Bewertungen unbegründet bekommen. Das ist Riesenproblem tatsächlich. Und das ist jetzt nicht irgendwas, was ich mir so ausdenke, sondern da gibt es einige interessante Berichte. NDR zum Beispiel hatte vor Monaten mal einen Bericht darüber, über Restaurants, die halt schlechte Bewertungen kassiert haben, obwohl die Leute nicht mehr Gast da waren, was man auch anhand der Bewertung gemerkt hat. Aber die Menschen hören auf diesen Bewertungskram. Es gibt unglaublich viele, die wirklich darauf hören. Egal, ob es jetzt eine oder fünf Sterne sind, der Rest lesen sich die meisten schon gar nicht mehr durch, was eigentlich übrigens Quatsch ist. Das beeinflusst ganz, ganz extrem. Und deswegen muss man Google in dem Fall, bin ich jedenfalls der Meinung, die Macht nehmen. Weil das ist sehr große Macht.
Oh, also mir würde es nicht schaden, wenn das irgendwie erfolgreich ist, ne? Aber vielleicht hast du ja recht, vielleicht funktioniert es im Moment, weil jeder Google auf dem Kieker hat. Ist ja nicht nur, dass es Privatpersonen sind, sondern auch Japan selber, ne?
Ja, nicht nur Japan. Also im Prinzip hat momentan fast die gesamte Newsbranche Google auf dem Kieker. Da können wir ja auch ein Liedchen von singen. Weil einfach, wie soll ich sagen, Google zerstört gerade das Informationsangebot im Netz. Auch nicht so gut an.
Aber um auf das eigentliche Thema nochmal zurückzukommen, ich finde die Problematik auch aus der anderen Sicht ganz interessant, weil es ist auch ein wahnsinnig großes Problem, dass vor allem jetzt Restaurants wahrscheinlich weniger, aber zum Beispiel so Shops oder Online-Händler auch ihre Bewertungen natürlich auch kaufen. Dass die sich halt positiv pushen, obwohl das halt auch Bullshit ist. Also ich denke, dass das auch ein Problem aus Sicht für Verbraucher ist, dass das nicht ganz so reguliert ist, wie es am besten sein sollte.
Ganz ist es. Das ist definitiv ein gewaltiges Problem. Also man kann sehr schnell auf einen anderen Händler reinfallen, auch wenn er jetzt halt nur, weiß nicht, 10.000 positive Bewertungen hat. Man sollte sich nie auf die Bewertung verlassen. Nie. Weder bei Google, noch bei Amazon, noch bei sonst irgendjemanden. Weil man weiß nie, ob die auch wirklich korrekt sind. Oder es gibt Dienste, die bieten ja ohne Probleme positive Bewertung an. Oder wir bewerten halt eben die Konkurrenz negativ, bezahlt halt einfach nur genug Geld. Das ist mittlerweile gang und gäbe. Klar, die versuchen auch dagegen vorzugehen. Also zum Beispiel Amazon geht da mittlerweile rigoros gegen vor. Aber man kann es trotzdem nicht verhindern. Also Bewertungen sind mit Vorsicht zu genießen.
Naja, das sowieso, auch wenn mir jemand mündlich was praktisch bewertet, sollte man das immer irgendwie bis zu einem gewissen Maß hinterfragen, ne?
Richtig.
Also man sollte sich da schon ein bisschen informieren, wie halt, naja, gefakte Bewertungen aussehen und woran man sowas erkennt, weil das fällt meistens auf.
Nee, nicht immer, nicht immer.
Nee, ich habe gesagt, meistens fällt es auf, weil die geben sich nicht unbedingt viel Mühe.
Ja, das stimmt.
Werde alle per KI geschrieben.
Ist mittlerweile übrigens auch ein Volkssport geworden. Also was KI angeht, da krempelt sich sowieso gerade alles um. Fürchterlich. Na gut, so, machen wir weiter. Wir haben nämlich nochmal Google. Denn Japans Fairtrade-Kommission geht jetzt auch gerade gegen Google vor. und will Google jetzt anweisen, seine Geschäftspraktiken zu ändern. Es ist nämlich so, Google hat eine Werbevereinbarung mit Yahoo Japan und hat in dieser Werbevereinbarung ziemlich unfaire Beschränkungen auferlegt. Es geht dabei speziell um das sogenannte Keyword-Werbung. Das heißt also, als Beispiel, ich suche jetzt nach Betten und kriege erstmal nur noch Betten angezeigt in Werbebannern. Kennen wir ja alle, ne? Google hat halt Yahoo tatsächlich verboten, Suchwortwerbung einzublenden. Und das ist eine sehr, sehr starke Einschränkung. Yahoo kann sich dagegen nicht wehren, weil die gesamte Google-Werbung eben von Google ausgespielt, Google-Werbung von Google ausgespielt werden, ja, ist ja irgendwo logisch. Also Yahoo kann sich halt nicht wehren, weil die gesamte Werbeinfrastruktur komplett von Google gestellt wird und musste dem Plan halt zustimmen. Und da sagt jetzt die Fairtrade-Kommission, nee, das geht nicht.
Meieiei, hört sich an wie ein ungleicher Vertrag.
Ja, einmal das, und wir reden hier übrigens von einem ziemlich großen Markt, der tatsächlich nur von Google und Yahoo dominiert wird und der umfasst ungefähr 1,07 Billionen Yen, wird geschätzt, also 6,5 Milliarden Euro, und das ist schon eine Ausmarke.
Mhm.
Ja. Aber klar, Google will sich das Geld einstreichen, ne?
Es ist immer gut zu sehen, wenn irgendwelche, ja, Justizbehörden, beziehungsweise irgendwelche, auch wenn die EU es macht, bin ich sehr gut damit bedient. Aber hier, ich weiß nicht so hundertprozentig, was wollen die da jetzt machen genau? Ich meine, also sie haben auch schon andere Pläne vorgelegt, wo sie zum Beispiel sagen, dann gibt's Bußgeld und das Bußgeld wird massiv nach oben gesetzt.
Ne, ja, dabei geht es aber um Apps, wohlgemerkt.
Ja.
Also um das kurz zu erklären, die FTC bereitet gerade sehr hohe Strafen vor, wenn eben App-Store-Betreiber, also in dem Fall Google und Apple, weiterhin App-Entwicklern vorschreiben, welche Zahlungssysteme und so weiter sie nutzen sollen und etc. und so weiter. Weil das einfach eine massive Einschränkung ist. Und außerdem knapsen sie sich dann ja so, was weiß Google waren, 30%, wenn ich mich gerade nicht irre, ab. Das ist schon echt viel. Aber das ist halt jetzt noch eine andere Geschichte. Da kommen wir dann irgendwann zu, wenn die Strafen halt feststehen. Hier in dem Fall sagt man halt nein, dass also gerade hier muss der Vertrag geändert werden, der Druck muss aufhören. Google will sich wohl auch danach richten, also die haben zumindest schon mal einen Plan vorgelegt. Der Plan wird jetzt geprüft, weil man vertraut dem Braten natürlich logischerweise nicht, was ich auch irgendwo verstehen kann, es geht um Google. Man möchte halt, dass die Situation aufhört, weil Yahoo einfach gnadenlos benachteiligt wird.
Okay, habe ich das richtig verstanden? Sie werden erstmal verschont von irgendwelchen Strafen, solange sie erstmal ihre Bereitschaft zeigen, sich zu ändern.
Ja, genau.
Okay, das ist eine weitaus mildere Art und Weise, mit Google umzugehen, als sie dann bei anderen Ecken machen, ne?
Ja, das ist richtig, aber hier geht es auch nur um einen Einzelfall, wohlgemerkt.
Okay.
Das ist schon noch ein bisschen was anderes. Wenn es jetzt mehrere Firmen betreffen würde, wäre das, glaube ich, eine ganz andere Geschichte. Aber trotzdem, es wird halt, oder man merkt, dass die Länder immer mehr gegen solche Unternehmen vorgehen, also ich sage es mal, IT-Giganten vorgehen. Man hat ihnen ja lange, lange Zeit eigentlich freie Hand gelassen und jetzt hat man halt den Salat.
Ja, finde ich gut von der Fair Trade Commission. Die FTC in Japan, die macht ihre Arbeit.
Ja, ne? So, weiter Wirtschaft, weil Wirtschaft interessant ist. Japan will ja wieder zu einem Chipland werden. Also Japan war ja mal eine lange, lange Zeit Vorreiter, was die Chipproduktion angeht, ist aber alles ziemlich eingeschlafen und irgendwann war man halt weg vom Markt. Und das möchte man ändern. Und da hat man ja jetzt mit TSMC, das ist der größte Chipproduzent aus Taiwan, dank staatlicher Subventionen und so weiter, hat man halt eben das Unternehmen dazu gebracht, dass in der Präfektur Kumamoto jetzt eine Fabrik gebaut wird. Das führt natürlich auch dazu, dass sehr viele andere Unternehmen dort jetzt ansässig werden, die halt eben mit dem Unternehmen zusammenarbeiten. Aber das Ganze hat natürlich auch noch eine andere Seite. Und die andere Seite ist, dass die Landwirte dadurch sehr viel wertvolles Ackerland verlieren. Es ist nämlich tatsächlich so, dass Landwirte mittlerweile in Massen aufgefordert werden, gepachtete Felder vorzeitig an den Eigentümer zurückzugeben, weil die natürlich Yen-Zeichen in den Augen haben und sagen, naja, wenn wir das jetzt einer Firma, einem Zulieferer oder so verkaufen, machen wir ordentlich Gewinn. Und das ist nicht gut in einem Land, das mit einem gewissen Selbstversorgungsgrad von 38% extrem zu kämpfen hat, wenn man die Landwirte weiter einschränkt.
Das ist auch die Frage, ob das überhaupt zulässig ist. Weil,
tatsächlich ja.
Ja, einfach so den Vertrag, den Pachtvertrag, den er mit dem gehabt hat, ja, jetzt zählt er nicht mehr.
Oder naja, es geht ja nicht um zählt nicht mehr, sondern hey, geben Sie uns mal das Land zurück.
Ja, deswegen, der Pachtvertrag sagt doch, so und so lange ist es gepachtet. Und dann ja, sagen
es gibt aber immer, es gibt immer Auflösungsklauseln. Grundsätzlich. Und da macht man jetzt halt eben von Gebrauch. Und das betrifft vor allen Dingen Felder, auf denen Mais für die Viehfütterung angebaut wird. So, die ganze Situation jetzt führt schon dazu, dass immer mehr landwirtschaftliche Fläche verschwindet. Es gibt auch nicht einfach irgendwie Ersatz oder so. Also ich meine, das ist jetzt nicht so, dass du da Riesenflächen hast. Ein weiteres Problem ist halt eben, der Landwirtschaft in Japan geht es sowieso schlecht. Also viele Betriebe sind überaltert, finden keine Nachfolger und so weiter und so fort. Und immer mehr Betriebe sagen jetzt, okay, jetzt ist Schluss, das ist zu viel, wir geben auf. Und wie gesagt, bei dem geringen Selbstversorgungsgrad, den man ja eigentlich steigern möchte, ist das schlecht, weil die Situation wird sich definitiv verschlechtern. Und das bedeutet, Japan muss halt immer mehr importieren. Und das Importieren ist nicht günstig, gerade wenn der Yen schwach ist. Und es sieht nicht so aus, wenn der Yen sich in absehbarer Zeit erholen wird.
Ist natürlich auch ein Logistikproblem. Es ist einfach nicht besonders viel Platz in Japan, ne? Mhm. Weil halt 85% von der ganzen Landmasse Berge sind, die wirklich unzugänglich sind. Da könnte man schon bauen, es wäre aber so teuer, dass es sich dann gar nicht mehr lohnt. Und dann muss halt irgendwas anderes dran glauben. Aber das ist auch nicht gerade das Wahre, ne? Klar, das ist eine Zukunftsinvestition, die auch wichtig ist, aber wenn du dir das eine Bein abhackst, um mit dem anderen laufen zu können, das ist auch nicht so, ne?
Yep.
Ja.
Na, es ist insgesamt ein Problem. Also auf der einen Seite ist es klar, Japan muss unabhängiger werden, was die Lieferkette angeht. Man hat sich sehr stark auf China verlassen. Pandemie hat gezeigt, ziemlich blöde Idee. Ne, Lieferketten sind zusammengebrochen. Vor allem gerade im Chip-Bereich gab es hier ganz, ganz lange ganz große Probleme. Also holt man sich die Chip-Produktion zurück im Land. Das ist eigentlich echt eine gute Idee, muss man sagen. Also zumindest für die Wirtschaftsbereiche, die Chips brauchen. Also zum Beispiel die Autoindustrie. Und das ist nun mal die größte Industrie, die Japan hat. Dieses Brechstangensystem ist vielleicht einfach nicht eine gute Idee. Also sprich, wir klatschen jetzt das da einfach hin und damit basta. Man hätte vielleicht vorher mal gucken sollen, was richtet man da eigentlich noch an? Ja. Weil es gab noch andere Standorte, da wäre das Problem nicht so groß gewesen.
Besonders wenn du dann halt sagst, ja, wir tun uns eine Unabhängigkeit erkaufen, indem wir uns die andere Unabhängigkeit hier
abdingen. Ja, genau, das ist ein Riesenproblem.
Ja.
Das sagen übrigens wohlgemerkt nicht wir, das sagen Experten. Die halten das für eine richtig blöde Idee.
Ich denke einfach, man hat wirklich nicht genauer darüber nachgedacht. Man hat sich gedacht, oh ja, dann, da passt das halt, okay, dann machen wir das halt hier. Ne? Also man hat nicht daran gedacht, dass es vielleicht man auch mal über einen Plan B, C, D nachdenken sollte und vielleicht die untereinander abwiegt. Einfach um zu gucken, was es halt für Nachteile für die gewissen Sachen gibt. Aber die haben sich, wie gesagt, denke ich, einfach gesagt, das passt, machen wir
Feierabend. Ja, vor allen Dingen haben sie nicht die Probleme analysiert.
Es deswegen ging meine ich ja. Sie haben gar nicht. Sie haben gesagt, es ist, passt gut, machen wir.
Ja, da gebe ich dir recht. Und ich glaube auch, dass Mika recht hat. Der Grund ist Zeit. Weil dieser Aufbau von der Industrie, der drängt. Die wollen unbedingt so schnell wie möglich. Und dann habe sie halt nicht hingeguckt, genau.
Ganz genau. So, kommen wir zu unserem letzten Thema. Eine Frage, was würdet ihr mit einer 10 Millionen Euro Yen-Teeschale machen?
Es muss erstmal umrechnen, wie viel das ist. Und dann pfänden.
Circa 60.982 Euro.
Ja, sofort pfänden.
Ja, würde ich auch total sofort unter nach Hammer bringen.
Ja. So, jetzt wird es kurios. Habt ihr wahrscheinlich schon von gelesen, weil das ging ja wirklich durch alle Medien. Ein Mann hat in einem Kaufhaus in Japan eine goldene Teeschale im Wert von 10 Millionen Yen geklaut. Ich meine, gut, das Kaufhaus hat es denen auch wirklich leicht gemacht. Die Schale stand in einer Vitrine, die nicht abgeschlossen war. Es gab keine extra Alarmsicherung, es gab bloß eine Kamera. So, die Polizei hat es tatsächlich geschafft, den 32-jährigen Täter zu finden. Der ist dann auch einen Tag später verhaftet worden. Und er gab zum Protokoll, naja, ich fand die Schale hübsch und wollte halt Tee trinken.
Also das halte ich jetzt mal für eine entweder sehr clevere oder eine sehr schlechte Ausrede.
Also die Polizei geht von der schlechten Ausrede aus, denn tatsächlich haben sie gesagt, ja, er hatte doch eh vor, das Ding zu verkaufen. Ich meine ganz ehrlich, man hat eine Teeschale aus Gold, die klaut man nicht, um Tee zu trinken. Er hat sie auch tatsächlich verkauft, und zwar in einer Pfandleihe. Hat dafür dann 1,3 Millionen Yen auch tatsächlich bekommen. Das sind, hat dafür dann auch 1,8 Millionen Yen verkauft, also 10.000 und ein paar zerquetschte Euro. Er hatte bei der Festnahme auch 1,3 Millionen Yen dabei. Er hat dann argumentiert, ja, das Geld wollte ich dann nutzen, um halt meine Schulden zu bezahlen und so weiter und so fort. So, das Ganze hat natürlich noch einen kleinen Rattenschwanz, ist ja logisch, denn die Teetasse ist verschwunden. Schale, Entschuldigung.
Ja, ja, schon weiter verkauft. Moment.
Also, okay.
Naja, also, die Pfandleihe hat es halt angekauft und gleich weiterverkauft. Ich meine, klar, hey, ich habe da ein 10 Millionen goldenes Ding da rumstehen, ne? Also, weg damit.
Sie haben sich bestimmt auch gedacht, oh, das ist bestimmt nicht so sauber. Das muss sofort weg, damit wir nicht mehr damit. Aber ich glaube, das könnte auch rechtliche Konsequenzen für die Pfandleihe haben. Da müssen sie aufpassen, oder?
Keine Ahnung. Wenn das nicht dokumentiert hat, dann ja.
Also sag mal, können wir noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen und mal nachfragen, warum einfach so in einem Kaufhaus eine Teeschale im Wert von 60.000 Euro steht?
Können wir. Das war nämlich im Rahmen einer Ausstellung für Goldprodukte.
Okay.
Dafür wurde sie präsentiert. Und ehrlich gesagt ist das Ganze noch Glück im Unglück, dass nur die Teeschale weg ist. Denn auch die anderen Wertgegenstände waren nicht wirklich gesichert.
Ja, da stand tatsächlich eine Menge Gold.
Ja, aber man überlege mal, es ist ein Luxuskaufhaus. Die müssen sich doch wohl mit Warensicherung auskennen.
Ja, eigentlich schon. Ich meine, wenn jede verdammte Uhr ein paar Tausend kostet, dann
ja. Das ist so, wie kann man denn eigentlich? Ich meine, deckt da keiner nach? Das ist teuer.
Sehr teuer.
Aber nee, man macht es halt so. Naja. Ja, auf jeden Fall ist man jetzt auf der Suche nach einer Teeschale.
Schräge Sache. Könnte man einen Film draus machen.
Der Dieb der Teeschale.
Wenn ich mich recht erinnere, gibt es ja in Japan tatsächlich einen legendären Banküberfall bzw. Geldtransporterüberfall, wo bis heute das Geld nicht aufgetaucht ist, weil das praktisch so dreist gemacht war. Ich weiß den Namen nicht, aber unsere Hörer können das ja wahrscheinlich googeln. Aber das ist auch eine sehr lustige Story gewesen.
Ja, definitiv. Aber ich meine, gut, jedes Land hat mindestens einen von diesen Überfällen. In Amerika gibt es ja diesen Postüberfall, den legendären. Und hier in Deutschland haben wir bestimmt auch einen. Mir fällt nur gerade keiner an.
Oh ja, da gibt es so ein, zwei Geschichten, bei denen sich unsere Polizei auch schon blamiert hat.
Es gibt auch eine Geschichte, da hat sich auch die Presse gleichzeitig noch mit blamiert.
Ach, so. Ja.
Liebe Leute, das war's für heute. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn wir heute sehr gerichtlich und wirtschaftlich unterwegs waren. Weitere News, wie immer, auf sumikai.com. Jeden Tag was Neues für euch. Ansonsten empfehlt uns weiter, liked uns, wo ihr uns liken könnt. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.